Bis gleich.
Hallo, Chris Henk bei Ist gleich. Wir sind halt nicht beim Ahoi, muss man schon sagen, fast eine Ausnahme, aber wir sind natürlich mit Corona-Distanz da in der Wohnung vom David.
Dem Strohwit war, der seine Familie nicht war zur Zeit, deswegen mal in der Batcave hat er mich gemacht.
Es braucht aber nicht mal, dass ich jetzt da schlafe oder so.
Oder aufraum.
Nein, es ist gemütlich, wenn man bei dir zu sein, David.
Ja,
ein bisschen heiß. Eigentlich, obwohl es halt nicht mal so heiß ist, ja. Ich
werde die Klima einschalten.
Hast du Klima? Lusso.
Du, Marc, wie geht's? Was gibt es
jetzt
in der Welt
der
Wissenschaft?
Ja, in der Welt der Wissenschaft gibt es jetzt mal nicht so viel Neues. Nein, eigentlich jetzt nichts Erwähnenswertes für unser heutiges Thema. Das ist ja heute dein Thema wieder.
Ja, und es passt ja ganz gut, weil wir haben gestern in den Gärten von Schloss Trautmannsdorf haben wir die Premiere gehabt von unserem Dokumentarfilm Mondwärts. Wir haben ja die Ausstellung gehabt, wie du dich erinnerst, im Naturmuseum. Und normalerweise eben, wenn ein Museum eine Ausstellung macht, dann gibt es immer so einen Ausstellungskatalog dazu, halt ein Buch, wo du es dann danach noch lesen kannst und die Details und so weiter. Und wir haben gesagt, nein, wir machen nicht ein Buch, wir machen einen Film.
Ja, cool.
Ein Doku mit der Selig zusammen und mit dem Amt für Film und Medien. Haben wir als Dreiergespann einen Film realisiert und den haben wir gestern uraufgeführt in die Gärten von Schloss Trautmannsdorf. Eigentlich mit geplanter Mondbeobachtung, aber der ist dann aufgrund von Bewölkung eben ins Wasser.
Ja, und so Einladungen auch so, die das nicht verschickt.
Ne? Wohl, das ist voll gewesen. Ah, du musst leider Newsletter.
Bin ich leider da noch von die Richtigen,
ja,
oder?
Ja, du kannst mir nicht helfen. Facebook bist du nicht mehr, unser Newsletter hast du nicht abonniert, ja, weißt du, ich renne dir nicht noch.
Ja, ich erwarte halt eine persönliche Einladung.
Ja, ne? Ja, nein.
Verstehst du? Ein WhatsApp von David Gruber.
Wenn ich die einlade, kommst du ja dachters nicht.
Ist das jetzt eine Anspielung aufs Twitter-Essen?
Ja, alle kämen, wer hat gefällt? Ganz Südtirol war da.
Ganz Südtirol. Alle, nein, war es nett überhaupt.
Ja, war
gar nicht geredet, ja.
Ja, war ganz nett eigentlich, wohl.
Du, aber nicht zurückzukommen, nochmal schnell zum Film, weil ich meine, halt interessiert mich jetzt effektiv. Gibt es denn ja schon zu sehen?
Ja, für die nicht. Nein, wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal aufführen. Geplant ist einmal so vorläufig am 10. September in Terlan. Vielleicht auch nochmal in Kaltern. Beim Filmtreff, Filmclub.
Wie lange geht
der? Der Film selber ist relativ lang für ein Doku, dauert 55 Minuten.
Ach, okay.
Ja. Er wird nicht langweilig, kommt mir auf einmal eine gute
Idee. Aber ist das nachher wirklich ein Doku über den Mond? Oder ist es effektiv vor allem wieder mit Inputs von den Crash?
Genau, also ausgehend von der Ausstellung war die Idee, die Ausstellung so zu beleuchten, eben was hat nicht Platz gehabt in der Ausstellung und ein bisschen in das Detail gehen, was man vielleicht, wenn man die Ausstellung gesehen hat, gar nicht beachtet hat praktisch. Und das heißt, jetzt kommen alle wieder Ausstellungselemente vor und von dem, und viel NASA-Archiv natürlich, weil da ist sonst wenig immer. Und eben mit uns die drei Kuratoren von der Ausstellung sind im Gespräch. Und ja, und das hat die Julie Hössle hat das gemacht. Das ist eine deutsche Regisseurin, die bei der Selig abgeschlossen hat. Und der ist jetzt im Laufe eigentlich eben, da ist halt Corona dazwischen gekommen, der hätte eigentlich viel früher rauskommen sollen, aber den haben wir jetzt im Auge dran und eben das Amt für Film hat einen Schnitt gemacht und die Kamera und der, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der Gerhard Martini, Mr. Kuhn, war mal auf Salto ein Artikel, hat den Soundtrack gemacht, ziemlich spacig. Und ja, und später werden wir dann eh irgendwann mal, kann man dann auch auslachen, beziehungsweise wahrscheinlich werden wir dann sowieso auch über die YouTube-Seite vom Naturmuseum zur Verfügung stellen zu einem späteren Zeitpunkt. Nicht, aber jetzt werden wir mal so sagen.
Cool.
Und ja, und geplant eben war auch die Mondbeobachtung, wie gesagt, nicht, wären also ein bisschen das Highlight gewesen im Freiluftkino. Und selber werden wir jetzt schauen, ob es halt noch geht, nicht? Jetzt wird es halt auch kälter und wahrscheinlich werden wir es halt nicht mehr rumbieten können. Aber war die Idee und so bleibt halt etwas von der Ausstellung, die ja kostet ja einige tausend, nicht? Aber eben, da baust du sie auf, hast du einen Mords Stress, einen Mords Freitag noch, aber es bleibt noch nichts übrig.
Ja, aber nein,
und so bleibt da halt zumindest die Erinnerung, nicht?
Eben, kannst du in so einsamen Abenden, wenn deine Familie nicht da ist, kannst du
ja, auf der Couch, ich muss mich mit dir treffen.
In Filmen schauen und die langsam ins Bett weinen. Na, heute hat der David nämlich übrigens ein Funkeln in den Augen und das ist logisch, weil eben heute ist eben ein Thema, das natürlich für ihn perfekt ist.
Ja, sehr davor. Das war ja ganz witzig, da können wir noch einmal mit unserem Gast reden. Der Tobias Niederwieser wird heute unser Gast sein. Da werden wir jetzt noch gleich probieren, in 5 Minuten umzurufen. Dennoch ist eine ganz interessante Geschichte kennengelernt, indirekt, und zwar in einem Vortrag gehalten über Max Valier, praktisch über, sag mal, Livestreaming auf der Seite vom Naturmuseum. Und dann bin ich kontaktiert worden von einem gewissen Dietger Niederwieser, einem Professor, Doktor in Warschau eben, und der ist italienischer Honorarkonsul in Leipzig und Chemnitz und Land Thüringen. Und der hat einen Sohn, den Tobias Niederwieser, den er ins CC gesetzt hat, der eben an der Universität Colorado arbeitet und im Bereich der Raumfahrt aktiv ist. Also der macht Experimente unter anderem für die Raumstation, für die Space Station. Der ist jetzt seit einigen Jahren dort drüben. Ich habe bei einigen Raketenstarts vorbei gewesen und der war so viel und alles, hoffentlich eben, jetzt bin ich gespannt, übers Weltall. Wir werden jetzt leider eben untelefonieren. Interessant wird wahrscheinlich werden, dass wir das erste Mal in Hochdeutsch diese Folge aufnehmen, oder Folge aufnehmen müssen. Gut, bei dir macht es fast keinen Unterschied.
Nein, schau mal.
Hä?
Nein, schau mal.
Schauen wir. Nein, also er ist auf jeden Fall Südtiroler, hat aber eben, hat also Südtiroler Wurzeln auf jeden Fall, ist ja hin und wieder mal im Lande. Aber ich glaube, aufgewachsen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist er in Deutschland, aber halt können wir jetzt ja als genau. Gemütlich fragen. Auf jeden Fall, ich freue mich. Bin froh, dass das geklappt hat. Wir verbinden uns tatsächlich jetzt noch live nach Colorado mit Studio Link, wie damals bei der Barbara Blank. Hoffentlich geht es dem mal mit der Qualität besser. Aber wir haben uns einen gut vorbereitet und ich denke, wenn der Akku von meinem Mac da hebt, nachher steht einem spannenden Gespräch nichts mehr im Wege.
Toi, toi, toi.
Ja, danke. Ich glaube. Hallo und grüß denk, jetzt verbunden mit Tobias Niederwieser live. Es hat endlich geklappt, mit Studio Link die Verbindung aufzubauen nach anfänglichen Startschwierigkeiten. Jetzt sind wir live verbunden. Danke Tobias für deine Zeit und auch trotz der Zeitverschiebung. Bei dir glaube ich jetzt gerade eher noch morgen müsste es sein bei dir, oder? Vormittag auf jeden Fall in Colorado.
Genau, 9:30 Uhr am Morgen, ja.
9:30 Uhr am Morgen, also du bei einer Tasse Kaffee, wir bei einem Glas Bier und einem Glas Wasser sind hier verbunden und ich bin froh, dass es geklappt hat. Heute ein Thema, das eben mir stark am Herzen liegt, nämlich so alles, was mit Raumfahrt zu tun hat, und du bist ja praktisch da direkt dabei und dazu werden wir auch gleich zu sprechen kommen. Hallo Tobias.
Hallo, ja, und danke für die Einladung.
Tobias, vielleicht als Anfangsfrage ganz kurz dein Werdegang. Und was bei uns natürlich jetzt auch ein Novum ist in unserem Podcast, ist, dass wir sozusagen mit einem Südtiroler oder mit einem Südtiroler oder mit jemandem mit Südtiroler Wurzeln eben nicht Dialekt sprechen. Wie kommt das Ganze?
Ja, ich würde sagen, dass unsere Familie von beiden Seiten des Brenners kommt. Also sowohl der väterliche als auch der mütterliche Teil haben Südtiroler Wurzeln, aber ich bin in Innsbruck geboren und dort auch dann aufgewachsen, und dann bin ich aber durch den Beruf meines Vaters nach Deutschland gezogen mit sehr jungen Jahren, und dort musste ich meine Sprache dann anpassen, dass mich meine Schulkollegen verstanden haben. Deswegen ist mein Dialekt eher zum Hochdeutsch gewandert.
So wie bei Marc.
So wie bei mir. Bei mir ist auch außerhalb von Polen, versteht mich keiner. Nein, Scherz beiseite. Ja, und wie ist dein schulischer Werdegang, Tobias, gewesen?
Also nach der Schule bin ich dann nach München, hat mich wieder zurück mehr zu den Bergen verschlagen, und dort habe ich dann Raumfahrttechnik studiert an der TU München in Garching. Und von dort habe ich dann meinen Master in Boulder, Colorado gemacht, wo ich jetzt auch noch bin. Und dort habe ich mich dann spezialisiert auf die Raumfahrttechnik und speziell die bemannte Raumfahrt.
Okay, jetzt bist du meine Frage sozusagen umgangen. Ich wollte nämlich nach der Schule auch fragen, weil ich mich eben fragen wollte, wie eigentlich dein Interesse zu Raumfahrttechnik so gekommen ist. Das muss ja bereits eher in jungen Jahren dann sich entwickelt haben, weil es natürlich eine ganz spezielle Berufung, die du da gewählt hast.
Aber welches Kind will denn nicht Astronaut werden, außer du?
Stimmt.
Nee, das ist richtig. Das ist so in sehr jungen Jahren passiert. Und zwar, ich glaube, ich war ungefähr 8 Jahre alt. Und da war ich auf einem Flug. Und wie das halt früher vor 2001 so war, konnte man da immer ins Cockpit bei den Flügen. Und normalerweise durfte man da immer 5 Minuten ins Cockpit und dann wurde man wieder rausgebeten und musste seinen Platz hinten einnehmen. Aber in dem speziellen Fall haben die Piloten mir den Klappsitz runtergeklappt und mir ein Headset gegeben und ich durfte eine Nachtlandung mit ansehen aus dem Cockpit und das hat mich so beeindruckt. Dann war ziemlich klar, dass ich Luft- und Raumfahrttechnik studieren wollte und dann ging das mehr an Raumfahrttechnik wirklich dann erst im Bachelorstudium. Da habe ich mich dann mehr auf die Raumfahrt als die Luftfahrt fokussiert.
Also quasi die Passion für die Luftfahrt zuerst entwickelt und durch so ein, eben was man alles mit so einem kleinen eben Ereignis eigentlich alles auslösen kann. Also das.
Ja, ich denke mir auch, wenn das die Piloten wüssten.
Ja, leider nicht. Leider habe ich keine Ahnung, wer das damals war, aber sie haben definitiv einen bleibenden Eindruck hinterlassen, ja.
Das heißt aber als Kind dann tatsächlich eher so eben auf alles, was mit Flugzeugen und Hubschraubern oder so zu tun hat, oder war das, oder einfach nur dieses eine Erlebnis war für dich so irgendwie prägend und das, an das du dich auch später noch irgendwie erinnert hast, oder war das dann etwas, das dich auch von 8 Jahren bis dann hin zum Studium irgendwie ständig auch anderartig begleitet hat?
Ja, es war, glaube ich, die Technik an Flugzeugen oder Hubschraubern und alles, was oben ist. Also ich glaube, ich habe da damals noch nicht wirklich verstanden, dass es so einen großen Unterschied zwischen Luft- und Raumfahrt gibt. Und Luft war halt einfach näher dran. Der Flughafen Innsbruck zum Beispiel, den kann man sehen von der Wohnung meiner Großeltern. Das heißt, das war einfach das, was da war und dann später bin ich dann, glaube ich, erst drauf gekommen, dass Raumfahrt, dass es das auch noch gibt, dass man noch höher kann als Flugzeuge.
Bist du dann auch so manchmal zum, wie heißt das, Planespotting, also richtig auch mal zum Flughafen hingeflogen und die bei Start und Landung beobachtet als Kind oder war das nicht der Fall?
Also ich bin definitiv kein extremer Planespotter und habe nicht hunderte Bilder, aber ja, ich bin definitiv zu den Flughäfen in Bozen, Innsbruck gegangen und die sind ja ziemlich cool, weil man da ziemlich nah dran kann und ziemlich nah an den Flugzeugen stehen kann, wenn sie über einen wegfliegen. Und das ist auch bis heute noch, glaube ich, geblieben, weil ich habe hier in Boulder meine Pilotenlizenz gemacht.
Ah, krass, okay.
Und konnte auch selber schon in Bozen zum Beispiel landen und starten auf dem Flughafen.
Das ist bis heute
geblieben.
Das können nicht viele in Bozen landen und starten im Moment.
Eine kurze Zwischenfrage, braucht es in Bozen noch nicht irgendeine spezielle Lizenz? Ist es nicht so ein spezieller Flughafen mit irgendwie super noch einer Zusatzprüfung oder sowas?
Für Privatflugzeuge nicht, nur für kommerzielle Flugzeuge, ja, da braucht man was.
Okay.
Alles gut. Was fliegst du denn normalerweise?
Also hier fliege ich normalerweise eine Cessna 172. Das ist eine kleine einmotorige Maschine mit 4 Plätzen, aber dadurch, dass Boulder, Colorado schon auf 5000 Fuß Höhe liegt, also eher so hoch wie die Berge in Südtirol sind, ist die Performance von den Flugzeugen schon sehr gering. Also wir können keine 4 Leute mitnehmen in den Flugzeugen.
Was sind 5000 Fuß in normalen Einheiten?
ungefähr 1800 Meter.
Ah, doch schon, okay. Aha.
Genau. Das ist unsere Starthöhe hier. Und da geht es bergauf auf 4000 Meter bei uns.
Ein super Hobby, würde ich sagen. Also mein Vater hatte auch den Flugschein und der hat es dann gelassen, wo ich auf die Welt gekommen bin. Schade eigentlich.
Und dann einmal, du sagtest dann, du hast während des Studiums dann, bist du auf Raumfahrt umgesattelt. Gab es da irgendein prägendes Ereignis für dich, wo du sagtest, eigentlich ist Raumfahrt das, was mich noch mehr interessiert? Weiß ich, keine Ahnung, irgendwie so ein Science-Fiction-Film, so klassikermäßig oder einfach durch die Professoren dort bedingt oder wie kam das zustande?
Ich glaube, mich hat eher fasziniert, dass die Raumfahrt noch viel mehr in der Entwicklung ist. Also Flugzeuge haben ja ihre Form jetzt nicht groß verändert in den letzten Jahrzehnten. Also es gibt schon noch große Durchbrüche, aber das Generelle ist ziemlich gleich und die Raumfahrt ist halt wirklich noch, da werden Sachen ausprobiert, da werden neue Sachen entdeckt. Und das ist, glaube ich, das, was mich wirklich gepackt hat. Und das fand ich dann wesentlich spannender. Und ich habe ein Praktikum gemacht während meines Bachelorstudiums eben hier in Boulder, Colorado. Und da konnte man halt das erste Mal Sachen anfassen, die dann auch ins Weltall fliegen werden. Und das war dann wirklich der Moment, glaube ich, wo ich wusste, das will ich mein Leben lang machen.
Und wie war es dann in München? Du hast ja eben in München anfangs studiert. Wie ist so ein Studium aufgebaut? Also unterscheidet sich das jetzt, sage ich mal, grundlegend von einem normalen Ingenieurstudium? Oder sind sozusagen die Basics immer dieselben?
Also in München habe ich mein Bachelorstudium gemacht und es heißt zwar Luft- und Raumfahrttechnik ist mein Abschluss, aber es ist wirklich fast komplett gleich mit normalem Maschinenbau. Also man kann sich da spezialisieren auf Maschinenbau und Management oder die Automobilindustrie oder Logistik. Und die Anfangsvorlesungen in den ersten 2 Jahren speziell sind fast komplett identisch. Und dann im dritten Jahr hat man ein paar Vorlesungen, die dann spezifisch für jedes Fach sind. Da hatten wir zum Beispiel bemannte Raumfahrt, eine Vorlesung mit dem Professor dort, der ein früherer Raumfahrer ist, Ulrich Walter.
Ah ja.
Und das hat natürlich dann auch begeistert.
Das glaube ich.
Und du sagst es schon, du bist da eben schon während des Bachelorstudiums als Praktikant rüber nach Boulder. Wie kamst du mit den Leuten dort in Kontakt oder mit der Uni dort? Wie kam das zustande?
Ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl, also als Hiwi nennt man das, als studentische Aushilfskraft in München während meines Bachelorstudiums. Und da hatte ich einen sehr engagierten Chef, der Verbindungen hatte nach Boulder. Und durch ihn praktisch habe ich dieses Praktikum bekommen. Und war dann ein einschneidendes Erlebnis.
Wie lange hat das gedauert, das Praktikum? Wie lange warst du
da? Das war nur ganz kurz, es war 4 Wochen, aber lang genug, um Eindruck zu machen.
Um Eindruck zu machen, okay. Dann kamst du also zurück, hast den Bachelor abgeschlossen und dann den Master drangehängt und da war für dich klar, also wenn es eine Möglichkeit gibt, in Colorado, also in Boulder, den zu machen, dann wirst du dort auf jeden Fall hin.
Richtig, genau, ja.
Okay. Und das ist schon krass, weil, ich meine, du warst da wahrscheinlich so 22 mit dem Master, oder?
Ja, 20 wahrscheinlich war ich, also 21 war ich wie nach Amerika gekommen.
Und wie bist du dann eigentlich dann zu deinem Forschungsthema gekommen? War da schon auch während dem Bachelorstudium sozusagen das Interesse da oder hast du da in Boulder dann einfach von null bei etwas angefangen?
Also in Boulder, ja, ich würde sagen, habe ich mehr oder weniger von null angefangen. Ich habe an der Universität gibt es hier dieses Institut, das heißt BioServe Space Technologies. Und da kann man praktisch während des Studiums dort wie ein Praktikum nebenbei machen oder nebenbei einen studentischen Aushilfsjobs machen. Und das ist toll, weil da kann man genau das, was man in der Vorlesung gelernt hat, auch praktisch gleich anwenden im gleichen Gebäude. Und dadurch habe ich halt die mitbekommen, was so passiert mit biologischen Experimenten auf der Raumstation. Und dadurch bin ich eben auf diese experimentelle Schiene mit Schwerelosigkeit gekommen.
Okay, also die Masterarbeit hast du inzwischen schon abgeschlossen, oder? Richtig? Ja.
Ja.
Die ist fertig, genau. Was war das Thema genau, das konkrete Thema, womit hast du dich da auseinandergesetzt bei der Masterarbeit?
Also Masterarbeit habe ich angefangen mit Algen mich zu beschäftigen. Ich glaube, da muss ich ein bisschen mehr erklären. Also richtig, wenn man im Weltall ist, dann ist das ja eine Umgebung, die nicht sehr lebensfördernd ist. Also da ist kein Sauerstoff, da ist kein Luftdruck, da ist nicht die richtige Temperatur und deswegen braucht man im Weltall als Mensch Lebenserhaltungssysteme, die es praktisch einem ermöglichen, im Weltall zu überleben.
Also man kann ja vielleicht ein ganz konkretes Beispiel einwerfen. Nicht? Also wir hatten gerade im Naturmuseum die Mondausstellung. Wenn die Astronauten da irgendwo hinfliegen, dann produzieren die ja CO2 und also Kohlendioxid, und wir können hier ja ganz problemlos einfach das Fenster aufreißen und mal durchlüften. Das wird im Weltall ein bisschen schwierig. Deswegen gibt es da diverse Systeme, die das CO2 zum Beispiel einfangen. Nicht? Also das sind halt Maschinen dann und Filtersysteme, nehme ich jetzt mal an, in der Regel.
Das ist komplett richtig, genau. Und ganz am Anfang, wie die ersten Menschen ins All geflogen sind, waren diese Systeme eben diese Filter zum Beispiel. Also man hat Sauerstoff, hat man in Gasflaschen mitgenommen, und den CO2 hat man mit einer Chemikalie, mit Lithiumhydroxid, herausgefiltert. Und das Lithiumhydroxid ist dann nicht mehr, also das kann man nicht mehr verwenden. Und wenn die Missionen halt nur ein paar Tage oder ein paar Wochen dauern, dann ist das kein Problem, weil das kann man dann, wenn es am Boden ist, einfach wegschmeißen. Jetzt auf der ISS hat man das Problem, dass man dort, jeder Astronaut ist dort 6 Jahre, aber die ISS ist ja seit den 90er Jahren schon dort oben. Und wenn man dann wirklich die ganze Zeit neuen Sauerstoff oder neues Wasser mitbringen muss, dann ist das natürlich riesige Mengen und Massen, die man dort hochbringen muss. Und da hat man halt angefangen, Technologie zu entwickeln, um das zu recyceln. Das heißt, heute gibt es dort Filter, die CO2 an sich binden können. Und wenn man die Filter dann erwärmt, kann man das CO2 wieder zurückgewinnen. Und dann gibt es einen Prozess, der heißt Sabatier-Reaktion. Mit denen kann man dann von dem CO2 das O2 wieder abspalten und kriegt dann wieder Sauerstoff zurück. Und das Gleiche macht man auch mit Wasser, also mit dem Urin, das die Astronauten ausscheiden, gibt es auch einen Prozess, wo man dann wieder Trinkwasser herstellen kann. Und das hat gut funktioniert, aber dadurch, dass diese Systeme halt Jahrzehnte in Betrieb sind, hat man halt auch rausgefunden, dass manche Sachen nicht sehr gut funktionieren, und der Wirkungsgrad zum Beispiel bei CO2 zu Sauerstoff ist ungefähr nur bei 40%. Also man muss immer noch die Hälfte von jedem Atemzug, den man dort oben nimmt, muss man neu von der Erde mitbringen.
Ja, durch diverse Versorgungsflüge einfach, die da neues Material immer wieder raufbringen, da kommt auch der Sauerstoff dann mit sozusagen.
Richtig. Mhm.
Noch eine kleine Klammer bezüglich Lithiumhydroxid. Ich weiß nicht, ob Marc den Film gesehen hat, Apollo 13. Das war ja genau das Problem, glaube ich, dass da einem der Lithiumhydroxidfilter, ich glaube von der Mondlandefähre, nicht mit dem System von der Kommandokapsel übereingestimmt hat, und die mussten dann mit Hilfe von Socken unter anderem einen Anschluss basteln oder sowas. Oder weißt du da genaueres, Tobias? Ich kann mich da nicht
richtig genauer erinnern. Der Sauerstofftank war der Tank, der explodiert ist.
Genau.
Auf der Apollo 13 Mission, und dadurch sind mehrere Systeme ausgefallen, und sie brauchten mehr Lithiumhydroxid,
als sie an Bord hatten. Ja. Mhm.
Genau, aber das Problem war, und sie hatten genug an Bord in beiden Modulen, aber die Module waren unterschiedliche Systeme. Es gab ein System in der Landefähre und ein System in der Kapsel. Und sie haben sich aber in einer von den beiden aufgehalten für längere Zeit als geplant. Und dadurch brauchten sie mehr, als zur Verfügung stand. Und deshalb mussten sie die beiden Systeme kombinieren. Und der eine hatte natürlich eine runde Öffnung und der andere eine eckige Öffnung. Und dann mussten sie basteln anfangen, damit sie den Luftstrom durch die richtigen Filter bekommen. Ja.
Ah, krass, okay. Houston, we have a problem,
genau.
Das ist der Klassiker.
Aber jetzt zurück von Apollo 13 zu den Algen.
Genau, wir waren bei den Algen. Genau.
richtig, und so Forschung in die Zukunft geht dadurch, dass man von diesen chemischen Systemen und chemischen Reaktionen vielleicht reproduzieren kann, was auf der Erde passiert. Und da passierte das auf biologische Weise. Also jeden Atemzug, den wir hier auf der Erde nehmen, die Hälfte von dem Sauerstoff, den wir einatmen, kommt von Algen aus unseren Meeren. Und die sind natürlich viel effizienter als 40% Umwandlung. Und die Idee ist eben, dass man das in kleinen Maße auf einer Raumstation reproduzieren kann. Und deshalb kommt meine Forschung an den Algen, weil Algen nehmen CO2 auf und können Sauerstoff produzieren, aber Algen in der gleichen Reaktion nehmen auch Nährstoffe aus dem Wasser auf. Das heißt, sie können Wasser filtern oder sauber machen. Und am Ende kann man theoretisch die Algen auch essen. Also es ist eine Nahrungsproduktion auch noch. Deshalb hat mich das sehr fasziniert und habe dann im Master damit angefangen, eine Masterarbeit drüber zu schreiben. Die ist dann nicht wirklich zu großen Ergebnissen gekommen, weil ich doch rausgefunden habe, dass das schwerer ist, als man denkt, einfach Algen in einen Topf zu schmeißen und wachsen zu lassen. Und das hat mich dann so geärgert, dass ich dann einen PhD drangehängt habe, wo ich das intensiviert habe und noch eine neue Arbeit drüber geschrieben habe.
Also das Ganze nur zum Verständnis, das Ganze ist also wirklich eine rein theoretische Überlegung. Das gibt es noch nicht auf der Raumstation. Also das hat man auch noch nicht irgendwie, hat man schon Algen hochgeschossen, mal zu schauen, wie sie sich überhaupt in der Schwerelosigkeit entwickeln würden?
Ja, das hat man gemacht. Ich glaube, wesentlich öfter, als man sich das vorstellt. Ich glaube, 50 Experimente wurden mit Algen schon durchgeführt im Weltall. Und zwar viele davon ganz am Anfang. Also bevor noch Menschen hochgeschickt wurden, wurden alle möglichen biologischen Sachen hochgeschickt, um zu schauen, ob Menschen überhaupt eine Möglichkeit haben, dort oben zu überleben. Und Algen waren da ein sehr einfacher und guter Kandidat ganz am Anfang.
Aber wie viel, ich meine, rein von der Menge her, wie viel braucht man denn da so Algen, um dass das irgendwie, keine Ahnung, ein in sich abgeschlossenes, funktionierendes System wird? Wird dann die Raumstation innen von Algen überwachsen oder gibt es da einen eigenen Tank dann oder wie würde das ablaufen?
Das ist eine ausgezeichnete Frage und das ist auch definitiv ein Punkt für Diskussionen in der Gemeinschaft der Wissenschaftler, wie viele man da genau braucht, aber die Zahlen gehen, glaube ich, irgendwann zwischen 40 und 200 Liter pro Person,
Die man dort braucht.
Ja. Aber das Gute ist, dass man eben, wenn man das einmal oben hat, dann braucht man kaum Nachschub. Also wenn man einmal 200 Kilogramm hochgebracht hat, dann reicht das aus für Unendlichkeit.
Aber kurze Frage, weil das erinnert mich jetzt an, kennst du das Biosphere 2 Experiment? Also das war doch, die haben doch versucht, irgendwie, glaube ich, eben so irgendwo auf der Welt, ich weiß nicht mal wo, also die haben halt so ein Gebäude gebaut, wo sie Pflanzen, Tiere und alles mögliche reingepfercht haben, das Ganze war nach außen abgeschlossen und die wollten eben schauen, ob sie ein sich automatisch recycelndes Ökosystem da bauen und das Ganze ist ja, glaube ich, das ist lange her, das ist, glaube ich, gescheitert, weil da wurde dann irgendwann zu viel auch Sauerstoff produziert oder das wurde dann vom Beton aufgenommen oder irgendwie sowas in der Richtung, also das hat man ja auf der Erde, glaube ich, schon mal in der Richtung versucht. Oder weißt du da mehr? Ja.
Genau, ja, das ist das Biosphere 2 Experiment. Das Biosphere 1 Experiment gibt es nicht. Das ist die Erde, ist Biosphere. Deswegen haben sie es Biosphere 2 genannt, obwohl es das erste Mal war, dass man Menschen in so einer großen Anlage mehr oder weniger eingesperrt hat für 2 Jahre. Und das war ein ganz großes Greenhouse, wo da gibt es einen Ozean drinnen, da gibt es einen Strand, eine Wüste, einen Regenwald und halt normale Übernachtungsmöglichkeiten. Und da waren 6 Leute für 2 Jahre in diesem Gebäude. Und das ist hier in Tucson, Arizona.
Ah, ja.
Und die wollten eben genau das beweisen, dass man eben ein geschlossenes System über lange Zeit aufrechterhalten kann, ja. Und das Problem war, dass der Beton war noch nicht komplett ausgetrocknet und der braucht zum Austrocknen, ich glaube, der nimmt CO2 auf und dann war kein CO2 mehr vorhanden, um Sauerstoff zu produzieren für die Pflanzen und die hatten dann sehr niedrige Sauerstoffwerte innerhalb und mussten Sauerstoff nachträglich hinzufügen während der 2 Jahre, ja. Mhm.
Genau. Übrigens, wenn ich mich richtig erinnere, das ist nämlich eine kleine nette Anekdote. Der Leiter, glaube ich, von Biosphere 2, das war Stephen Bannon. Kann das sein? der Berater von Trump, der ehemalige, ich bin mir da ziemlich sicher, das ist nämlich total krass, ich muss ja nochmal nachschauen, ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen, aber ich glaube, Stephen Bannon war Leiter oder irgendwo in einer leitenden Rolle bei Biosphere 2 beteiligt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, aber nur.
Das wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß, es gibt zwei Leute, die da drin waren. Die haben eine Firma gegründet, die heißt Paragon. Und die ist auch heute noch in Tucson und baut heute noch Lebenserhaltungssysteme für die Raumfahrt. Und ist heute auch noch aktiv für, für die.
Also das heißt, die Erkenntnisse, die in Biosphere 2 gewonnen wurden, die haben auch ihre Applikationen dann oder gefunden oder werden weiterentwickelt sozusagen.
Mhm. Definitiv, ja.
Okay, das heißt also eben du hast jetzt also weiter geforscht, also im PhD auch noch weiter mit den Algen. Den PhD hast du noch nicht fertig oder ist der auch schon abgeschlossen in der Zwischenzeit?
Der PhD ist abgeschlossen. Ende 2018 habe ich meine Verteidigung gehalten, genau.
Ich komme nochmal zurück zu den Algen. Es tut mir leid, dass ich da so hartnäckig bin. Nein, was ich gern wissen würde, also wenn du jetzt theoretisch herausgefunden hast, okay, grundsätzlich unter diesen und diesen Umständen wäre das möglich, was wäre dann der nächste konkrete Schritt, um das wirklich umzusetzen? Macht es Sinn, so etwas auf der Erde überhaupt zu testen oder ist der nächste Schritt wirklich gleich, okay, Wir müssen die Algen raufbringen und müssen schauen, ob das klappt.
Ich glaube, da gibt es zwei große Probleme mit den Algen. Eins ist, dass es ein biologisches System ist und jeder, der schon mal Pflanzen im Garten hochgezogen hat, hat festgestellt, dass Pflanzen sterben können aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn das halt auf der Raumstation passiert, dann hat man keine Sauerstoffversorgung mehr. Und es gibt sicher Möglichkeiten, wie man das verhindern kann, indem man unterschiedliche Arten an Algen mit draufnimmt, die sehr robust sind, indem man die in unterschiedlichen Tanks hält, wo man Kontaminierung verhindern kann zwischen den Tanks. Aber es ist schwierig, Ingenieure davon zu überzeugen, die normalerweise jede Schraube einzeln analysieren, ob sie zusammenhält, dass dieses System sicher und robust ist. Also es ist eher so eine Frage der Einstellung, Ingenieure gegen Biologen, weil die müssen definitiv zusammenarbeiten. Und das andere ist natürlich, dass dieses System wesentlich schwerer ist als heutiges System. Also heutige Systeme mit Filtern und Chemikalien sind relativ leicht gebaut und wenn man Algen und Wasser mit hochbringt, Wasser ist so eines der schwersten Sachen, die man mitnehmen kann, das ist schwerer und Masse ist halt sehr teuer ins Weltraum zu bringen.
Das ein heißt, Kilogramm, wenn man, so 10.000 Euro oder sowas, oder? Also ein Kilogramm in Low Earth Orbit, wo die ISS ja ist, sind ja ungefähr $10.000 oder sowas in der Richtung, oder? Kann das sein?
Ja, so ungefähr. Es gibt unterschiedliche Nummern, aber so ungefähr haut das hin, ja.
Das heißt eben, also das heißt also, das System wäre zwar dann, der Vorteil wäre, man müsste dann nicht mehr nachversorgen, auf lange Sicht also billiger, aber auf kurze Sicht dann doch teurer einfach. Und deswegen präferiert man noch das alte System, kann man das so sagen?
Richtig, und mit dem alten System hat man halt Erfahrung, weil das zurzeit auf der ISS ist und das funktioniert sehr gut. Und deshalb ist es schwer, was Neues reinzubringen. Aber wenn man in der Zukunft mal Materialien abbauen könnte am Mond zum Beispiel. Am Mond denkt man, dass es dort Wasser gibt in der Form von Eis. Dann kann man nur die Algen selbst mitbringen und nicht das Wasser. Das Wasser kann man vom Mond bringen. Und das ändert dann natürlich alles. Also wenn man das dann schafft, dann ist das wesentlich effizienter.
Da breche ich jetzt zwar das Thema, aber wir hatten eine Zuschauer- oder Zuhörerfrage. Und zwar sollen wir dich fragen, ab wann es realistisch ist, den Mond zu besiedeln?
Oder glaubst du, dass es Sinn macht vor allem auch?
Also Sinn besiedeln auf lange Zeit bin ich mir nicht so sicher, aber auf den Mond zu gehen, um dann Sachen zu lernen, um weiterzugehen, zum Beispiel zum Mars, der viel vielversprechender ist für Besiedlungen. Ja, das macht definitiv Sinn. Die Erde hat das große Problem, dass sie eine Schwerkraft hat und die Schwerkraft auf dem Mond ist nur ein Drittel so hoch. Ein Fünftel so hoch, Entschuldigung. Und das ist natürlich, wenn man Sachen ins Weltall bringen will, ist das viel einfacher, weil man gegen weniger Schwerkraft
ankämpfen muss,
richtig, genau. Und deshalb ist Basen auf dem Mond, um zum Beispiel Metalle ins Weltall zu bringen oder Wasser ins Weltall zu bringen, um Rohstoffe hochzubringen, ist definitiv ein richtig guter Grund, auf dem Mond eine Besiedlung zu haben, ja.
Also quasi als Zwischenstopp eher. Also nicht eine Mondsiedlung zu bauen, um dort irgendwie zu leben, sondern also eine Art Etappe für einen weiteren Sprung dann zum Mars, wo du sagst, es mehr Sinn macht. Oder?
Richtig, genau, ja.
Aber rein vom Zeitfenster kannst du dich da auch nicht hinauslehnen und sagen, okay, ab diesem Jahr werden wir auf dem Mond präsent sein.
Also ich kann nur wiederholen, was der zurzeitige Plan hier in Amerika ist. Und das große Ziel ist, 2024 die nächsten Menschen auf dem Mond zu haben. Das ist natürlich sehr ambitioniert. Ob das wirklich 2024 passiert, würde ich sehr skeptisch sehen. Aber in den 2020er Jahren kann man das definitiv verwirklichen, ja. Und hier passiert auch einiges. Es werden Raketen gebaut, die wieder zum Mond fliegen können. Es werden Landefähren gebaut, gerade, die wieder am Mond landen können mit Menschen. Also es wird aktiv daran gearbeitet, seit ein, zwei Jahren das zu verwirklichen.
Glaubst du, dass es die USA sein werden, die jetzt als erstes dann wieder den Fuß auf den Mond setzen, weil die, soweit ich gelesen und gehört habe, die China ist ja auch sehr ambitioniert im Moment, die haben es ja auch geschafft, irgendwie mehrere Rover auch abzusetzen, funktionierend, und die sagen ja, behaupten zumindest, das ist in Vorbereitung des ersten Taikonauten dann. Weiß man dabei, wie sieht es da in China aus, raumfahrttechnisch? Wie weit sind die im Vergleich zu den USA?
Also ich würde definitiv sagen, dass die USA zurzeit die Nase vorne haben, aber China holt schnell auf. Also die haben ja ihre erste Raumstation hochgebracht, die haben schon ihre ersten Astronauten hochgebracht. Sie versuchen zurzeit auf dem Mars Sonden zu landen. Also es ist, sie holen schnell auf und desto mehr Nationen in den Raumfahrt gehen, desto besser ist das.
Und wie schätzt du eigentlich Elon Musks Bestrebungen ein? Also ist da eigentlich auch Ist das positiv für die Raumfahrt oder wie würdest du das sehen?
Also auf jeden Fall positiv. Also wir haben da vielleicht nicht genug dazu erklärt, aber zurzeit, was wir machen, ist, wir führen Experimente auf der Raumstation durch, auf einer regulären Basis. Also wir machen ungefähr 12 Experimente auf der Raumstation. Und für diese Experimente, die müssen ja hochgebracht werden. Und da gibt es zurzeit zwei Anbieter hier in Amerika, die das machen. Das eine ist Northrop Grumman und das andere ist die Firma SpaceX, die eben von Elon Musk gegründet wurde. Und die Mission, die startet ungefähr alle viermal im Jahr. Und wir sind dann jeder Mission mit dabei. Und der hat einen großen Vorteil gebracht. Die Raketen sind wesentlich günstiger als die Konkurrenz und ist zurzeit die Firma, die am meisten Raketen ins Weltall schießt. Also ich glaube, die haben die letzten paar Jahre ungefähr fast mehr als einmal im Monat eine Rakete hochgebracht ins Weltall. Das ist mehr als jede andere Firma, das gemacht hat. Und was wahrscheinlich das Coolste ist, das sie machen, ist, dass sie die Menschen wieder begeistern für die Raumfahrt. also mit ihren ganzen Livestreams und den Kameras, die sie an Bord haben und den Live-Übertragungen, zeigen die wirklich, dass Raumfahrt cool ist und dass Raumfahrt einen Sinn hat und begeistern die Menschen, und das ist wichtig.
Das Coole bei SpaceX ist ja, die haben ja eben diese verwertbaren Raketen, also die können einfach mehrmals starten. Da gibt es übrigens eine tolle, ich weiß nicht, ob du die kennst, Tobias oder auch Marc, die Raumzeit, diesen Podcast, eine deutsche Produktion. Früher war der bei der ESA angesiedelt, der Europäischen Raumfahrtbehörde, inzwischen ein Privatprojekt. Und der hat letztens mal, ich glaube, den Vize von, oder den die rechte Hand von Elon Musk so mehr oder weniger interviewt, und der ganz nettes, kann ich mich erinnern, der hat gesagt, ja, am Anfang, die haben halt gesagt, ja, das ist eine bereits verwendete Rakete sozusagen, und die wollte dann keiner haben, bis sie dann gesagt haben, na, die ist flight proven, und plötzlich wollte die jeder haben. Also da sieht man mal, wie so Marketing das ausmacht, weil zuerst eben, ja, die ist schon mal geflogen, wer weiß, ob der jetzt überlebt, nein, die ist flight proven, ah, okay, und jetzt dann wäre sie plötzlich ganz interessant. Wie viel günstiger ist denn so ein Start mit SpaceX im Vergleich zu den anderen? Weißt du das zufällig? Weil das würde mich jetzt mal interessieren, was das konkret an in Prozent ungefähr billiger ist, circa, einfach nur Größenordnung.
Also ich habe in meinem Leben jetzt noch keine Rakete gekauft, aber was man so ungefähr sagt, ist, dass eine Rakete von SpaceX so um die 80 Millionen Dollar ist, und andere Raketen sind so eher in der Gegend zwischen 150 und 200 Millionen Dollar. Also
aber,
schon
aber,
ein.
Ja, für die Produktion oder für den Einkauf? Also, wie soll ich sagen? Also, wenn ich jetzt.
Für eine Mission, also für einen Raketenstart.
Aha, für
das
einen
heißt,
Start.
Wenn man die Kapazität der Rakete ins Weltraum bringen will, sind mehrere Tonnen meistens an Masse, dann braucht man einen Raketenstart, und diese Mission kostet meistens halt so um 80 Millionen Dollar bei SpaceX.
Ja, krass.
Und das ist natürlich das Wichtige, dass man das ist das Teure an der Raumfahrt, ist, Sachen in das Weltall zu bringen. Und umso billiger es ist, Sachen ins Weltraum zu bringen, mit diesen Raketenstarts, umso mehr können wir im Weltraum machen. Also das ist wirklich der Schlüssel zu mehr Aktivität im Weltraum, ist, den Zugang einfacher und billiger zu machen. Und SpaceX' Idee ist eben, die Raketen wieder zu verwenden, was, ich glaube, großen Sinn macht. Also das Beispiel von Elon Musk ist ja immer, dass wenn man in den Urlaub fliegt mit einem Flugzeug, das Flugzeug ist richtig teuer. Es kostet mehrere Millionen, manchmal hunderte Millionen von Dollar. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man mit dem Flugzeug nur einmal fliegen kann und im Urlaub dieses Flugzeug wegschmeißen muss, dann ist das so teuer, dass kein Mensch auf der Erde fliegen könnte. Das Gleiche ist mit den Raketen, weil das machen wir zurzeit. Wir starten eine Rakete, bringen einen Satelliten hoch und dann werfen wir die Rakete weg. Und wenn man die eben wiederverwenden kann, dann kann man das viel günstiger machen, weil dann wird die Kosten von der einen Rakete über mehrere Missionen aufgeteilt.
Mhm. Und wie funktioniert das jetzt? Weil, wenn ihr ein Experiment machen möchtet, wie funktioniert das? Kauft ihr euch da ein? Finanziert das wahrscheinlich nicht die Uni, gehe ich davon aus? Wie läuft das?
Also die Internationale Raumstation ist zurzeit der einzige Ort auf der Welt, wo man Experimente durchführen kann, die Schwerelosigkeit erfordern für länger als ungefähr 5 Minuten. Also es geht wirklich um diese Schwerelosigkeit. Am Boden kann man Schwerelosigkeit erzeugen, in einem Fallturm zum Beispiel. Da gibt es ein paar auf der Welt. Umso höher die sind, umso länger ist die Schwerelosigkeit. Und die längsten, glaube ich, sind zurzeit 9 Sekunden. Wo man Schwerelosigkeit bekommen kann. Wenn man längere Zeiten haben will, dann braucht man Parabelflüge. Das heißt, man nimmt ein Flugzeug und fliegt Parabeln in der Luft rauf und runter. Und wenn man das genau richtig ausführt, kann man bis zu 22 Sekunden Schwerelosigkeit erzielen. Und wenn man irgendwas länger als das haben will, dann braucht man die Raumfahrt. Und wenn wir jetzt natürlich Biologie machen, Biologie in 22 Sekunden ist sehr, sehr schwierig. Man kann ein paar Sachen machen, aber jede Pflanze, die wächst, Zellen, die wachsen, dauert normalerweise 22 Sekunden und länger. Das heißt, wirklich unsere einzige Möglichkeit, dieses Experiment durchzuführen, ist die Raumstation. Und das ist auch der Hauptnutzen zurzeit als Raumstation. Es ist ein Labor in Schwerelosigkeit. Und am Anfang war das natürlich sehr schwierig, weil wurde die Raumstation überhaupt erstmal zusammengebaut. Und viel Arbeit ging drauf, um neue Elemente hinzuzufügen. Aber jetzt seit bisschen über zehn Jahren vielleicht, wird die Raumstation hauptsächlich genutzt, um wirklich diese Experimente durchzuführen. Also die Astronauten, die dort oben sind, sind praktisch die verlängerten Arme der Wissenschaftler, die diese Experimente durchführen.
Aber wie kommt ihr jetzt zu so einem Start? Also eben, ihr habt jetzt eine Idee, ihr entwickelt das Experiment, wahrscheinlich unter den Vorgaben der Technical Sheets, also das muss irgendwie auch reinpassen und das muss auch irgendwie gewisse wahrscheinlich Sicherheitszertifikate erfüllen oder sowas. Aber eben, wie kommt man jetzt dann dazu? Jetzt habe ich dieses Experiment, die Idee, und was muss ich jetzt tun? Oder wenn der Marco jetzt eine Idee hat, wie kommt der dazu, jetzt seines da hochzuschicken? Wie ist da der? An wen wendet man sich da überhaupt? Oder wer zahlt das dann auch? Ich meine, wenn wir gesagt haben, ein Kilo kostet 10.000, wer übernimmt da die Kosten? Die Host-Uni oder das Technical Support? Keine Ahnung, eben.
Ja, doch, wer macht die Auswahl? Weil ich denke mir, wenn ich komme und sage, hey Leute, ich habe ein super Experiment, dann wird das wahrscheinlich nicht.
Ja, bei dir ist es relativ leicht.
Ja, das sind die Wissenschaftseinrichtungen der Länder. Also das gibt es in Europa genauso wie in Amerika. In Amerika ist es, passiert das hauptsächlich durch die NASA, wird das gesponsert. Die haben eine Unterkategorie, die heißt National Lab oder CASES. Und die sind dafür verantwortlich, die Ressourcen der ISS aufzuteilen und wer welche Maschinen dort oben verwenden darf und wer wie viel Masse hochbringen kann. Aber das Gleiche gibt es auch in Europa durch die ESA zum Beispiel. Und das ist wirklich eine richtige wissenschaftliche Umgebung. Das heißt, man muss ein Proposal schreiben, sagen, was man machen will und das sowohl wissenschaftlich fundieren als auch technisch fundieren, dass man das möglich macht. Und dann gibt es da einen wissenschaftlichen Auswahlrat, der die Proposals auswählt und dann kriegt man seinen Platz, um das Experiment durchzuführen.
Mhm. Und den bekommt man dann gratis, oder? Also den zahlt man?
Der ist Teil von dem Proposal, das ist richtig. Und was wir jetzt speziell machen, ist, wir sind der technische Teil von diesem Proposal. Also das heißt, es gibt Wissenschaftler auf der ganzen Welt, die halt Spitze in ihrem Element sind. Also zum Beispiel gibt es Wissenschaftler, die sich mit Krebszellen auskennen oder Wissenschaftler, die sich mit Pflanzen auskennen. Und diese Wissenschaftler, die kommen dann zu uns, weil wir haben das technische Know-how, wie man das Experiment, das die in ihrem Labor hier auf der Erde durchführen, Tag ein und Tag aus, wie man das durchführen kann in der Schwerelosigkeit. Weil in der Schwerelosigkeit ist sehr vieles anders und wie du eben schon angesprochen hast, man muss auch sicherstellen, dass das Experiment keine Auswirkungen hat auf die Astronauten. Also wir machen teilweise Experimente mit giftigen Stoffen, wir machen Experimente mit biologischen BSL-2-Organismen, die infektiös sind. Und die muss man natürlich sehr streng von den Astronauten fernhalten, dass es da keine Möglichkeit gibt, dass die sich anstecken oder vergiften können.
Gab es da schon mal was, was schiefgegangen ist?
Das wird uns jetzt etwas
so erzählen. Das Horror-Szenario in der Community?
Nee, also diese Sicherheitsstandards sind meist sehr konservativ. Und da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass das nicht passiert. Und es müssen mehrere Sachen schiefgehen, dass wirklich eins von diesen besonders gefährlichen Experimenten jemals austreten könnte.
Was mich jetzt noch interessieren würde, was dann mit den Forschungsergebnissen passiert, sind die dann Eigentum von der jeweiligen nationalen Behörde oder sind die öffentlich zugänglich dann?
Also hier in Amerika gibt es zurzeit einen großen Drang oder Schub hin zur Kommerzialisierung. Das heißt, sehr viele Startups oder private Firmen werden angesprochen, ob sie denn sich nicht vorstellen können, Experimente dort oben durchzuführen. Und denen wird auch garantiert, dass die Ergebnisse, die sie dort durchführen, selber behalten können. Also es gab zum Beispiel ein sehr gutes Experiment, schon vor mehreren Jahren. Das war eine Medikamentenfirma, die hat ein Medikament gegen Osteoporose getestet an Mäusen in Schwerelosigkeit, weil Mäuse oder Knochen in Schwerelosigkeit verlieren ihre Dichte 10-mal schneller als ein Osteoporose-Patient auf der Erde. Und das heißt, man kriegt seine Ergebnisse viel schneller, wenn man das durchführt auf der Raumstation, als wenn man das auf dem Boden durchführt. Und das Medikament, was erfolgreich durchgeführt wurde, ist heute ein offizielles und zertifiziertes Medikament gegen Osteoporose hier auf der Erde.
Apropos Osteoporose, also eben die Astronauten, glaube ich, die müssen ja täglich, ich glaube, 2 Stunden trainieren, damit sie eben genau diesem Knochenschwund entgegenbauen. Stimmt das, gell?
Sowas, das oder, ist richtig, oder, ja. Der menschliche Körper ist viel zu gut, sich zu adaptieren an neue Verhältnisse. Das heißt, wenn ein Körper dort hochkommt auf die Raumstation, innerhalb von Stunden fängt der an, sich zu verändern. Und eine große Veränderung eben ist, dass man die Knochen nicht mehr braucht, vor allem im unteren Teil des Körpers, also in Beinen und Hüfte. Und dann scheidet der Körper das Kalzium über den Urin aus und baut die Dichte von dem Knochen ab. Und um dem eben entgegenzuwirken, müssen die Astronauten ungefähr 2 Stunden pro Tag Sport betreiben. Also die haben da mehrere Geräte, wie zum Beispiel ein Fahrrad, die haben ein Laufband, aber die haben auch so eine Gewichtshebemaschine. Und mit diesen ganzen Übungen bauen die kaum Knochen ab im Weltraum, wenn sie das machen.
Nochmal zu den Forschungsergebnissen. Also das Beispiel, das du jetzt gebracht hast mit dem Osteoporose-Medikament, hat dort wahrscheinlich die Firma allerdings sozusagen die Kosten für den Flug dann selber übernommen. Wahrscheinlich.
Also die genauen Details weiß ich davon jetzt nicht, aber ich nehme an, dass das ein normales öffentliches Wissenschaftsprogramm war.
Okay, so. Okay. Also in eurem Fall ist es dann auch so, dass sozusagen die Forschungsergebnisse gesichert euch bleiben?
Genau, entweder uns oder dem Wissenschaftler, mit dem wir eben zusammenarbeiten. Also ungefähr 80% der Experimente, die wir durchführen, sind mit Wissenschaftlern, die außerhalb unserer Universität sind. Und 20% machen wir beides. Wir machen sowohl die Wissenschaft als auch die technische Umsetzung.
Und in deinem Team sind, hast du gesagt, eben Biologen und Ingenieure dann?
Oder das ist richtig, auch? Ja, wir sind sehr interdisziplinär. Wir müssen sowohl die wissenschaftliche Seite verstehen, also da haben wir die Biologen hauptsächlich, aber wir müssen auch die technische Seite verstehen und da viele unserer Experimente automatisch durchgeführt werden müssen, ist es natürlich auch Software und Elektronik und Maschinenbau und System Engineering, also Integration und Test. Das heißt, es ist ein sehr interdisziplinäres Team, was das alles durchführen kann, ja.
Wie viel seid ihr da? Wie groß ist euer Team in Personen ungefähr?
Wir sind ungefähr 16 festangestellte Leute und dadurch, dass wir an der Uni sind, haben wir natürlich auch den Auftrag, Studenten auszubilden und denen zu zeigen, Hands-on-Experience zu geben. Und wir haben nochmal ungefähr 16 Studenten zusätzlich zu diesen anderen Full-Time Staff Members.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn ihr so ein Experiment raufschickt, seid ihr da dann auch theoretisch in Kontakt mit den Astronauten, beziehungsweise bekommen die ein Briefing von euch, wenn sie was machen müssen? Du hast zwar gesagt, viel ist jetzt automatisch, aber trotzdem vielleicht auch.
Ja, also wir versuchen so viel wie möglich automatisch zu machen, einfach weil die Zeit der Astronauten dort oben ist sehr kostbar. Also wir haben, glaube ich, insgesamt stehen ungefähr 40 Stunden an Astronautenzeit für Experimente zur Verfügung pro Woche. Aber das ist nicht eine Person, das sind drei Personen, weil die andere Zeit ist eben, wird verbracht mit diesen Sportübungen zum Beispiel oder mit einfachen Reparaturarbeiten, um die Raumstation am Leben zu erhalten. Und wir müssen definitiv, wenn wir die Hilfe von Astronauten brauchen, müssen wir die trainieren. Ja, also wir haben die Astronauten, die dort oben pipettieren für uns, die machen einen Nährstoffaustausch, aber sie mikroskopieren auch. Das heißt, sie schauen sich die Zellen an, die wir dort oben wachsen, und geben dann die Fotos an uns hier an der Erde zurück. Und für diese Experimente müssen wir, bevor wir die Experimente nach oben bringen, aber auch bevor der Astronaut nach oben fliegt, müssen wir sie trainieren. Und das ist dann teilweise 8 Monate im Voraus, bevor wir das Experiment durchführen, müssen wir schon genau wissen, welche Schritte wir durchführen. Da haben wir meistens einen Tag, um mehrere Experimente dem Astronauten zu beschreiben und zu sagen, wie das geht. Und dann 6 Monate später, wenn sowohl der Astronaut oben ist, als auch das Experiment oben ist, haben wir ein Kontrollzentrum, und mit dem können wir live das Video aus der ISS sehen, aber live auch mit dem Astronauten kommunizieren. Und er sieht in seinem Stundenplan, was er an dem Tag alles machen muss. Und der Stundenplan ist voll. Also von morgens bis abends in 5 Minuten Abständen steht genau eingeteilt, was er wann wo machen muss. Und wenn er das eben aufmacht, sieht er, das eine Experiment muss er heute durchführen. Und er muss zum Beispiel da im Mikroskop das Experiment unter dem Mikroskop anschauen. Und dann muss er sich erinnern, was er 6 Monate vorher gelernt hat. Und kann sich da eben kurz auffrischen. Da gibt es Prozeduren, wie er das genau machen muss. Und wir haben eine Person hier am Boden, die im Live-Kontakt ist mit den Astronauten und dann dem Astronauten nochmal Hinweise geben kann in Live, damit er das durchführen kann. Ja.
Wahnsinn, der passt Allrounder.
Ja. Aber der übt das sozusagen einmal, bevor er startet. Also er sieht das ein einziges Mal, er schaut sich das an und irgendwie merkt sich das, oder ist der so, sind die einfach so Profis, dass das irgendwie noch so 80% sich die daran erinnern, und dann kommt es dann echt wieder zum nächsten Experiment, erst wenn er dann in der Mission sitzt, oder wie? Krass.
Richtig, genau. Also es sind wirklich Universaltalente, diese Astronauten, und viele von ihnen sind auch heutzutage Wissenschaftler. Also viele von ihnen haben entweder einen militärischen Hintergrund, also Testpiloten, oder sind Wissenschaftler mit PhD, also die kennen die wissenschaftlichen Prozesse. Aber ja, sie sehen das einmal, haben nicht viel Zeit, wenn sie das trainieren. Und wenn sie dann dort oben sind, kommen sie vielleicht gerade von der Sportmaschine und müssen dann im nächsten Moment Nährstoffe austauschen bei biologischen Experimenten. Ja.
Wie viele Experimente habt ihr schon raufgeschickt, oder dein Team jetzt konkret? Oder seit du dort bist vielleicht, also an wie vielen warst du jetzt konkret beteiligt?
Also das Zentrum, wo ich arbeite, gibt es seit 1990 ungefähr, und wir haben 70 Missionen durchgeführt, das heißt 70 Raketenstarts, und an jedem Start war mindestens ein Experiment drauf, meiste Zeit mehrere. Was ich jetzt, seitdem ich hier bin, habe ich mich hauptsächlich daran fokussiert, die technischen Instrumente herzustellen, die wir auf der ISS benutzen. Also wir wollen die ISS wirklich ausstatten wie ein normales Labor hier auf der Erde. Und jedes biologische Labor hier auf der Erde hat diese standardmäßige Ausrüstung. Die hat zum Beispiel Mikroskope Die hat zum Beispiel Temperaturschränke, wo man Zellen bei einer konstanten Temperatur wachsen lassen kann. Aber die haben auch Inkubatoren. Das sind Schränke, die CO2, die den CO2-Gehalt ganz spezifisch auf 5% halten, um menschliche Zellen wachsen zu lassen. Und das erste Experiment, was ich hier, oder das erste System, was ich hier gebaut habe, ist SABLE. Das ist ein Akronym für Space Automated Bioproduct Lab. Und das ist eine Box, die in der Wand ist, und die kann zum einen die Temperatur sehr präzise auf einer konstanten Temperatur halten, von minus 5 Grad, aber auch rauf heizen bis auf 48 Grad Celsius. Und sie kann auch den CO2-Gehalt präzise bei 5% halten. Und was das Wichtige ist, dieser Schrank ist, man würde sagen, smart, also wie ein Smartphone. Der hat Computer drinnen, und mit diesen Computern können wir die Experimente automatisch ein Monitoring durchführen. Also wir können Sensoren anhängen und wir können diese Sensoren live auf der Erde verfolgen, wie sich das Experiment verhält in Schwerelosigkeit. Und das war das Erste, was ich durchgeführt habe. Das zweite große Projekt war dann ein Lebenserhaltungssystem für Mäuse. Also wir führen dort oben auch Experimente an Mäusen durch. Und diese Mäuse muss man natürlich erstmal auf die Raumstation bringen. Und früher wurden die Mäuse mit dem Space Shuttle hochgebracht. Und das Space Shuttle war ja für Menschen gebaut. Das heißt, ein Space Shuttle hat die ganzen Funktionen mit Sauerstoff, Aufrechterhaltung und CO2-Absorption schon eingebaut. Aber heutzutage gibt es spezielle Missionen, die nur für Cargo sind. Das sind wirklich nur Logistik-Missionen. Da ist kein Mensch in der Kapsel drin. Das ist nur Resupplies, die hochgebracht werden. Und wenn man da Mäuse reinbringt in die Kapsel, passiert genau das gleiche wie Menschen. Der CO2-Gehalt geht nach oben und die Mäuse würden sterben. Deswegen haben wir ein System gebaut, was für die Mäuse speziell den Sauerstoff und das CO2 aufrechterhält, damit man die Mäuse eben dort nach oben bringen kann. Und ungefähr zweimal im Jahr werden heutzutage 40 Mäuse zur ISS gebracht, um Experimente durchzuführen.
Ah, krass. Aha.
Ist eigentlich unrealistisch, dass man mal sagt, okay, man züchtet diese Mäuse auf der ISS in naher Zukunft oder so etwas in der Art?
Soviel ich weiß, ist da ein Experiment einmal durchgeführt worden mit Reproduktion, wo man schwangere Mäuse geflogen hat, und das ist nicht sehr, hat keinen sehr guten Ausgang gehabt, ja. Weil Mäuse sind sehr, brauchen eine sehr genaue Temperatur, und also wenn sie gerade junge Mäuse. Und in der Schwerelosigkeit gibt es ja keine Konvektion. Das heißt, es gibt kein Oben und Unten. Das heißt, warme Luft geht nicht nach oben und kalte Luft geht nicht nach unten. Und um zu verhindern, dass die Luft anfängt zu stehen, braucht man eine Ventilation. Also man braucht sehr viele Lüfter, die die Luft dauernd in Bewegung halten, damit keine Taschen aus CO2 zum Beispiel entstehen. Und wenn Mäuse dauernd einen Luftzug über sie drüber haben, das ist nicht sehr gut für Mäuse.
Okay. Bei wie viel Raketenstarts hast du gesehen? Also bist du auch mitgeflogen und hast gesehen, wie dein Experiment mit nach oben fliegt? Direkt neben der Startrampe sozusagen?
Ja, also das ist das Tolle an diesen biologischen Experimenten. Die sind ja alle verderblich. Biologie ist sehr zeitkritisch. Das heißt, die wird als letztes eingeladen in die Rakete und die wird als erstes ausgeladen. Also wenn man einen Satellit ins Weltraum bringt, der ist meistens schon Monate vor dem Raketenstart fertig und wird Monate vorher schon zum Raketenstartplatz verschifft und dann integriert in die Rakete, und dann Wochen vorher wird die Rakete auf das Launchpad geschoben und startet dann ins Weltraum. Mit Biologie, wir haben meistens mehrere Stunden Zeit oder Tage, damit die Biologie überleben kann. Mhm. Das heißt, wir reisen meist zu den Startplätzen und züchten dann die Zellen, damit die während des Startes ein gewisses Alter haben. Das heißt, meistens 24 Stunden vor dem Raketenstart ist, wenn wir die letzten biologischen Sachen noch in die Rakete einladen. Also die Rakete wird 24 Stunden vor dem Start nochmal umgelegt, die steht schon auf der Startrampe, wird nochmal in die Horizontale gebracht und dann laden wir die Experimente ein. Dann wird sie wieder aufgestellt und startet hoffentlich bei der nächsten Möglichkeit ins Weltall. Und wenn schlechtes Wetter ist, dann haben wir meistens noch einen Tag Zeit, das zu wiederholen. Aber wenn dann nochmal schlechtes Wetter ist, dann müssen wir das wiederholen. Das heißt, die Rakete wird wieder umgelegt, wir müssen alles ausladen, wir müssen die neuen Zellen, die wir in der Zwischenzeit fertig oder wachsen haben lassen, einladen, damit die dann wieder das richtige Alter haben, wenn die Rakete startet. Und dadurch war ich natürlich sehr nah dran an manchen Raketenstarts. So weit habe ich persönlich 3 Raketenstarts miterlebt. Einer davon mit SpaceX im Kennedy Space Center in Florida und 2 davon mit Northrop Grumman. Die fliegen von Wallops Island, das ist in der Nähe von Washington D.C.
Ja, sehr cool. Ja, aber vor allem auch, ich wusste gar nicht, dass man die Raketen nochmal umlegen kann. Also wenn die mal bedankt da auf der Startrampe stehen, ich dachte, die sollte man dann nicht mehr bewegen. Also,
ja, bedankt sind sie zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Ah, sie sind noch nicht, okay.
Sie sind komplett angeschlossen an die Startrampe und sie sind alle Tests sind mehr oder weniger durchgeführt und die werden dann extra nochmal umgelegt. Und das ist auch nicht sehr üblich. Also wie gesagt, jede andere Rakete, die die Satelliten hochbringt oder Mars Rovers hochbringt ins Weltall, die haben diese Funktion nicht.
Okay. Wir hatten noch ein, weil eben wir haben schon vorher ganz kurz über SpaceX ja auch gesprochen, weil was die ja auch noch hochbringen, da war eine Frage auf Twitter, die uns erreicht hat, wegen Starlink, also dieser Plan von SpaceX, ja, das Internet überall auf die Erde hinzubringen. Das ist aus astronomischer Sicht insofern problematisch, nicht jetzt wegen des Internets, aber weil diese Satelliten, dieses Netz an, ich weiß nicht wie viel, zigtausend, 40.000 Satelliten, die beobachten, also den Nachthimmel einfach nehmen, also uns Astronomen. Deswegen gibt es da einen ziemlichen Aufschrei in der Astronomie-Community. Wie siehst du das als, sag ich jetzt mal, Raumfahrt-Ingenieur? Starlink, unnötig, gefährlich oder doch zukunftsträchtig? Das war nämlich genau die Frage.
Also ich würde da auch wieder ein bisschen mehr ausholen. Also ich glaube, manche Sachen, die gerade mit Satelliten uns zur Verfügung stehen hier auf der Erde, haben wirklich das Leben hier auf der Erde elementar beeinflusst. Also ich kann da nur denken an Satellitenbilder für Wettervorhersagen. Also jeder heutzutage nutzt das. Jede Wettervorhersage ist basiert auf Satellitendaten. Dann der andere Nutzen von Satelliten ist das Fernsehen. Also wenn ein Haus Satellitenschüsseln hat, dann, wie der Name schon sagt, sind die ja gerichtet auf einen Satelliten. In Europa ist das meistens Astra, der über Europa steht und dadurch empfangen mehrere Leute ihr Fernsehen. Dann GPS war die andere große Erfindung, was erlaubt, Navigation auf der Erde zu machen, sei es für Flugzeuge oder für Schiffe, aber auch jede Person heutzutage nutzt das auf dem iPhone mit Google Maps, um rauszufinden, wo man hinfahren muss. Also es waren alles Erfindungen, die die Menschheit beeinflusst haben. Und die nächste Erfindung, die das Potenzial hat, so eine große Wirkung zu haben, ist dieses weltweite Internet, also Internet nicht mehr über Mobilfunkmasten zu bekommen, sondern über Satelliten zu bekommen. Und Starlink von SpaceX ist eine Firma, die das versucht mit ungefähr mehreren tausend. Ich glaube, man braucht 1, 2, 3, 4.000 Satelliten, um da eine große Abdeckung auf der Welt zu bekommen. Also ich glaube, grundsätzlich ist das eine gute Idee. Man kann, damit hat man Internet wirklich auf den Bergen, man hat es im Meer, also wirklich auf der ganzen Welt hat man Internet, ohne irgendwelche Infrastruktur am Boden zu haben. Es ist wirklich eine tolle Idee, weil man kann dann nicht nur Telefone verbinden, man kann ja auch Schiffe verbinden oder Teile, die herumgeschifft werden auf der Welt, kann man dann in Echtzeit verfolgen auf der ganzen Welt. Also es ist wirklich, die Möglichkeiten, die man damit bekommt, sind endlos. Ich kenne aber auch das Argument, dass das für Astronomen natürlich nicht gut ist, weil viele Teile im Weltraum verhindern natürlich, dass man ungehindert in den Weltraum schauen kann. Aber ich glaube, dass es wirklich wichtiger ist, ein System zu finden, wie man alte Satelliten aus dem Weltraum aktiv wieder herunterbringen kann. Also Space die Junk. Meisten Satelliten, Space Junk, richtig. Die meisten Sachen, die dort oben sind, sind Satelliten, die nicht mehr in Operation sind. Also die sind einfach tote Satelliten oder Teile von irgendwelchen Raketen. Und die sind dort einfach, weil am Anfang war es kein Problem, wenn man da Müll hinterlässt. Aber heutzutage sind da so viele Teile oben, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir die aktiv wieder runterbringen können und aufräumen müssen im Weltraum. Und da gibt es auch manche neue Vorschläge für Regeln, dass jeder Satellit, der hochgeschossen werden muss ein aktives System haben, dass wenn er an das Ende seines Zeitalters kommt, dass er auch wieder entweder runterkommt, also in der Erde verglüht, oder weg von der Erde fliegt, dass er neue Satelliten nicht behindert.
Wobei das ist aber eben, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, das ist nicht verbindlich. Also das ist zwar so ein Gentleman's Agreement, aber nicht alle halten sich daran, oder?
Das ist richtig, ja. Es gibt schon Vorschläge, wie man das machen muss, dass man praktisch ein bisschen Treibstoff noch im Satelliten lassen muss, damit man in diese sicheren Orbits kommt. Aber ja, es ist halt schwer zu verfolgen, weil es keine Organisation gibt, die das, die praktisch Strafen verhängt. Und es ist auch einfach zu sagen, dass der Satellit ist kaputt gegangen und man erreicht ihn nicht mehr, anstatt den ein paar Jahre früher auszuschalten und dafür natürlich sein Business zu verlieren, weil man den Satelliten noch mehrere Jahre nutzen konnte. Also ja, da müssen strengere Regeln her, die auch eingehalten werden und kontrolliert werden, ja.
Weil da gibt es ja, konnte mich gerade nicht an den Fachbegriff erinnern, aber jetzt habe ich gerade nachrecherchiert, das Kessler-Syndrom wird dir vielleicht, ja. Also dir sagt das sicher, also es geht, soweit ich mich erinnere, geht es einfach darum, diesen Domino-Effekt, also wenn zwei Satelliten kollidieren und sich dann in Einzelteile auflösen, die dann wiederum so ein großes Debris-Field haben, dass dann wieder andere getroffen werden, die wieder andere treffen und es ja sozusagen unseren Niedererdorbit gar nicht mehr passieren können, weil da so viel Zeug drin herumliegt, dass wir das gar nicht dass es dann schon irgendwann mal runterfällt, aber so lange Zeit in Anspruch nimmt, dass wir eigentlich unseren Weg ins Weltall damit verbauen. Oder? Das ist, glaube ich, das Kessler-Syndrom.
Das ist richtig, ja. Wenn man zwei Satelliten hat im Weltraum, die fliegen, dann sind die relativ einfach zu tracken. Also man weiß genau, wo der Satellit ist und was dieses Satellit ist. Wenn die jetzt aber zusammenstoßen, dann werden aus zwei Teilen mehrere tausend Teile, weil wenn man eben zusammenstoßt, dann passiert das. Und dann muss man tausend Teile auf einmal tracken, anstatt von zwei Teilen. Und diese tausend Teile haben natürlich jetzt eine viel größere Wahrscheinlichkeit, wieder einen dritten Satelliten zu treffen. Und an einem gewissen Zeitpunkt hat man eine kritische Masse an Satelliten, die im Weltraum sind. Wenn das passiert, hat man eine Kettenreaktion und die nächsten 1000 Teile kollidieren dann mit neuen Satelliten und machen einfach unendlich viele neue Teile. Und deshalb ist es wichtig, die großen Teile früh herunterzuholen, weil es wird nur schwerer und schwerer, die kleinen Teile am Ende dann runterzuholen.
Habt ihr eigentlich schon mal Missionen, also nicht jetzt wegen dem Space Junk vermutlich, aber habt ihr schon mal Missionen verloren? Also bei so einem Raketenstart ist euch da mal was um die Ohren geflogen? Also nicht, also ist mal was schiefgelaufen mal?
Ja, es gibt mehrere Missionen, die schiefgegangen sind. Ich weiß, es war noch vor meiner Zeit, haben wir ein großes Gerät verloren auf der Columbia-Raumfähre, die beim Wiedereintritt zerstört worden ist. Aber jetzt auch vor ein paar Jahren mit diesen neuen Firmen eben, wie zum Beispiel SpaceX und Northrop Grumman, haben ja beide im gleichen Jahr jeweils eine Mission verloren. Ich glaube, das war die dritte Mission von Northrop Grumman zum Beispiel, aber auch von SpaceX. Die sind beide kurz nach dem Start explodiert. Und ja, da haben wir Experimente, in denen wir monatelang gearbeitet haben, haben sich dann in Luft aufgelöst.
Bitter.
Das gehört mit dazu, ja. In den Weltraum zu starten ist hart. Es ist sehr schwierig und man wünscht es keinem, aber es gehört leider mit dazu. Und toi, 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 seit mehreren Jahren ist es zurzeit sehr, sehr zuverlässig.
Super, du, mit dem Space Junk schaffen wir das auch noch. Da schicken wir mal Marie Kondo rauf und dann ist die Sache gegessen, oder? Na, du, vielen, vielen Dank, Tobias, für deine Zeit. Wir sind jetzt schon viel länger wie unsere normalen Podcast-Folgen, aber das glaube ich, weil wir einfach weiter und weiter und weiter mit dir reden könnten.
Eine Frage darf ich noch anhängen, bitte, weil ein Thema, was mir immer wieder unterkommt, ist eben, dass es so teuer sei. Ja? Also warum so viel Geld dort hinein investieren, wenn es so viele Millionen, wenn es andere Probleme gibt, die wichtiger sind, so ein klassisches Whataboutism-Argument, aber man muss sich das mal runterbrechen. Nicht? Also ich glaube, ein Europäer, also die Beteiligung von Europa an der Raumstation ist ja quasi ein Kaffee pro Jahr pro steuerzahlenden Europäer, meine ich mich zu erinnern. Also das muss man in Relation setzen. Aber wie antwortest du auf die Frage, gibt es nicht Wichtigeres oder ist das nicht rausgeschmissenes Geld?
Also ich würde sagen, dass der Grund, dass wir in das Weltraum schauen und auch in das Weltraum vorstoßen, braucht eigentlich keinen Grund, wieso wir da hochgehen. Also ich finde einfach, es ist in der Natur des Menschen, dass wenn wir irgendwas sehen, dann wollen wir das verstehen und dann wollen wir das erforschen. Ob das jetzt ein Berg ist oder ob das ein Ozean ist oder ob das der menschliche Körper ist oder ob es der Sternenhimmel ist. Wir wollen einfach Sachen entdecken. Und das ist einfach das Grundprinzip des Menschen, in meiner Meinung nach. Wenn man jetzt aber wirklich nach Gründen suchen würde, dann glaube ich, dass es wichtig ist zu sagen, dass erstens all das Geld, was wir ausgeben, um in den Weltraum zu gehen, wird auf der Erde ausgegeben. Also wir schießen nicht Geld in den Weltraum. Wir geben Geld auf der Erde aus, um Sachen zu bauen. Das heißt, das Geld bleibt alles auf der Erde. Und das Zweite ist, wir haben enormen Nutzen von der Weltraumforschung. Also ich habe ein paar Beispiele vorhin schon genannt, wie zum Beispiel Wettervorhersagen, GPS, Satellitennavigation, aber auch zum Beispiel das Fernsehen oder Kommunikation. Aber die Möglichkeiten, die in der Zukunft liegen, mit zum Beispiel Biologie im Weltraum, also wir können möglicherweise Organe drucken im Weltraum, weil es einfacher ist, die in Schwerelosigkeit zu drucken als auf der Erde. All diese Experimente, die wir durchführen, haben alle einen Sinn für die Erde. Selbst die Algen, wenn wir bessere Algen finden, die Sauerstoff mehr effizient herstellen können, dann kann man die Algen vielleicht auch auf der Erde verwenden, um die Klimaerwärmung zu stoppen. Also alles, was wir durchführen auf der Welt, im Weltraum, hat eine Anwendung auf der Erde und hoffentlich am Ende macht das Leben auf der Erde besser.
Menschen zum Mars, für dich, glaubst du, das werden wir noch erleben in unseren, ich meine, du bist jünger, aber ist das zu unseren Lebzeiten möglich?
Es ist definitiv möglich, ja, und ich wünsche mir definitiv, dass es auch zu unseren Lebzeiten noch passiert. Und es wäre richtig, richtig cool, dass wenn wir noch miterleben könnten, dass in unserer Lebzeit ein Feld in unserem Pass aufgenommen wird, auf dem steht Ursprungsplanet. Also wenn unser Pass drin steht, Ursprungsplanet Erde, ich glaube, dann haben wir unser Ziel erreicht.
Cool.
Das waren jetzt, glaube ich, schöne Worte zum Abschluss.
Schöne Schlussworte, ja.
Genau. Vielen, vielen Dank nochmal, Tobias, für deine Zeit. Wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg und sag uns Bescheid, wenn du dann deine Rakete gekauft hast.
Kommst du uns mit dem Starship One besuchen?
Genau.
Wäre cool, ja. Nee, vielen Dank auch von euch.
Ja, freut uns, dass es gut geklappt hat. Auch mit der Übertragung hat das prima funktioniert. Wir bleiben in Kontakt, Tobias. Schönes Wochenende dann auch noch. Jetzt, du hast noch einen Arbeitstag vor dir. Unser endet jetzt dann. Und bis bald. Und melde dich auf jeden Fall, wenn du mal in Südtirol bist. Ja. Ja, egal, ob das jetzt dann eben Sterzing, Bozen, Gröden ist oder so. Dann sollte sich ein Treffen hoffentlich ausgehen.
Ja, hoffentlich auch einen Vortrag im Naturmuseum.
Genau, einen Vortrag im Naturmuseum. Genau, also sag einfach rechtzeitig Bescheid und dann lässt sich das alles einrichten.
Sehr, sehr gerne. Ja, das sind tolle Vorschläge und ich werde mich definitiv melden, wenn ich das nächste Mal da bin. Das wären coole Sachen. Bin ich sehr interessiert dran, ja.
Ja, cool. Vielen Dank, Tobias, nochmal und schönen Abend. Oder gut. Was auch immer.
Arbeitstag.
Ja, Arbeitstag, alles klar.
Alles Gute, tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Ich gleich.